Fleisch und Glashaus, Folge 82. Heute erzählen wir euch alles über die Kandidatur von Cardi B für das Europäische Parlament.
Und zwar tritt sie für die SPD an. Dann verkaufe ich noch meine ganzen alten Corona-FFP2-Masken. Wie ihr da rankommt, erfahrt ihr in dieser Folge.
Und wir haben noch einen ganzen Blumenstrauß an weiteren tollen Themen für euch. Hört doch einfach mal rein.
Meine Frau verlassen, um keine Folge zu verpassen. Ja, meine Tochter und mein Sohn, die gab ich frei zur Adoption. Damit ich noch mehr Zeit hab für Glashaus und Fleischer. Glashaus und Fleischer, das wöchentliche Magazin. Fleischer und Glashaus, mein Ticket ins Paradies.
Fleischer und Glashaus, dein Ticket ins Paradies. Ihr habt wieder eingeschaltet und das ist richtig so. Ich war ja eben hier unterwegs in meinem Supermarkt. Du bist ja großer Verfechter des Supermarkts, deswegen wollte ich das mal kurz als kleines Einstiegsthema wollte ich das mal thematisieren, weil die haben das ja hier neu gemacht bei mir, ne? Die haben das den Edeka haben sie neu gemacht, renoviert, tipptopp. Du kommst da rein, du siehst die ganzen Regale, alles glänzt. Auch selbst, man sieht schon, wie sie aktiv am Schrubben sind, weil sie sehen irgendwie, da ist es noch nicht ganz perfekt. Man merkt, wie sie auch eine neue Motivation jetzt gefasst und gewonnen haben.
Das kennen wir ja schon aus unserem damaligen Edeka, dass so ein Umbau, so eine Renovierung, dass das auch bei den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen für eine Motivation erstmal sorgt.
Ja, und tolle Produkte, den Schnittlauch da, herrlicher Schnittlauch, habe ich direkt eingekauft, sage ich dir. Sie haben
aus
jetzt,
dem Topf?
Nee, schon fertig abgeschnitten.
Okay.
Fertig abgeschnitten, schon
Ja.
in dem Fall. Hättest du lieber aus dem Topf gehabt?
Das ist je nach Anwendungsbereich, wenn man ihn.
Man merkt schon, du gönnst mir meinen Schnittlauch nicht. Ne? Du wolltest mir meinen Schnittlauch madig reden direkt.
Nee, ich gönne dir deinen Schnittlauch schon. Kannst dir gerne den in Plastik dreifach verpackten Schnittlauch
Nicht
einkaufen,
in
mein Schnell.
Plastik verpackt, direkt frisch mit einem kleinen Gummiband drum. Nur ein bisschen Kautschuk wurde vielleicht verwendet, aber mehr nicht.
Okay. Ja, und worauf? Ach, das war schon die ganze Thematik.
Ja, dann habe ich gesehen, sie haben fettfreien Feta-Käse jetzt im Angebot, ne, beziehungsweise den Hirtenkäse, Edeka Eigenmarke, gut und günstig. Fett reduziert, hatten sie vorher nicht, das spielt mir auch in die Karten. Und deswegen rundum positives Einkaufserlebnis.
Feta-Käse kaufst du noch?
Nein, Hirtenkäse, ich kaufe Hirtenkäse, fettreduzierten Hirtenkäse.
Von Tieren?
Ja, von Kühen. Um genau zu sein, weil der Federkäse ist ja von Schafen.
Sowas kaufst du noch?
Klar, du
Das ist
kaufst es
ja ein
nicht mehr.
bisschen rückständig von dir.
Was heißt rückständig? Rückständig, ich glaube, da bin ich in Line mit dem Großteil der Gesellschaft.
Der rückständig ist. Und wieso hast du hier so einen Sticker noch auf dem Glas drauf?
Nachtmann.
Ist das.
Das sind neue Gläser, ich habe davon so viele. Ich hatte schon ein komplettes Set, dann habe ich nochmal ein Set geschenkt bekommen. Deswegen habe ich auf einem Set habe ich den Sticker draufgelassen, wie früher die Leute auf den New Era Caps immer ihre Sticker draufgelassen haben.
Ja, hast du noch weitere so schöne, relevante Anekdoten parat?
Frühjahrsputz. Ich habe jetzt mal Frühjahrsputz gemacht und da möchte ich auch wirklich auch mal euch eine Möglichkeit geben, davon zu profitieren. Ich habe ein bisschen ausgemistet. Und meine ganzen alten Corona-Masken, FFP2-Stoffmasken, die müssen alle raus, ne? Getragene Corona-Masken. Und ich habe die jetzt alle bei eBay drin. Wir schicken den Link, packen wir in
Ja.
die Shownotes.
Als Paket oder einzeln?
Einzeln verkaufe ich die. Da wird sich noch irgendjemand drüber freuen, ne? Bevor ich die jetzt wegschmeiße, gebe ich die lieber für einen schmalen Taler weiter, dachte ich mir. Ne? Also gerne zuschlagen.
Wie, was Startgebot?
15 Euro Fixpreis ist das. Plus 4,99 Versandkosten.
Ach so, fix gar nicht zum Bieten.
Nein, komm, ich geb die, ich schenk die raus. Ich schenk die raus.
Okay.
Ne?
Auch Preisvorschlag oder sagst du 15,99 ist
Ich
letzter
denke,
Preis?
ja, je nachdem, wie es anläuft, aber ich würde mal davon ausgehen, dass die ohne große Preisvorschläge für den Preis rausgehen. Ne? Es wäre ja fast schon ein bisschen frech, da jetzt wirklich noch zu sagen, nö, hier 12 Euro oder so, ne?
Also auch OP-Masken, die FFP2, alles 15,99, machst du keinen Preisunterschied.
Stoffmasken 20 Euro, ne? Mache ich. FFP2,
Stoffmasken 20.
Ja, ja, Stoffmasken 20, FFP2 gebe ich für 15
Euro. Hast du vielleicht noch ein paar von Sven Kleemann aus der Sven Kleemann-Charge da?
Ja, naja, genau, diese Fehldrucke von Sven Kleemann, die gebe ich sogar auch für 15 Euro. Die sind auch Stoffmasken, aber gebe ich zum Preis von FFP2 raus.
Ach krass, die hätte ich Sammlerstücke.
Ja, so fehldruckmäßig, wie bei Pokémon-Karten sind ja auch so Fehldruck, sind dann besonders viel wert.
Wie Sven Kleemann-Masken für 4.000 Euro, für 5.000 Euro so. Würde ich sie ja rausschenken auch in ein paar Jahren. Das ist ja, sagt man ja, ist ja wie Bitcoin.
Ja, ein paar davon hebe ich mir, nicht klar, ein paar halte ich mir zurück.
Ja.
Wegen der Preissteigerung. Nordderby, ich war beim Nordderby gewesen, HSV gegen St. Pauli, auf der Nordtribüne, 22C habe ich gestanden, oben, wo früher die Chosen Few gestanden haben, schräg über der Nordkurve. Es war eine brachiale Stimmung. Es wurde gesungen von Anfang bis Ende. Die Leute waren hyped, sie standen auf den Stühlen.
Ich dachte gerade, habe gerade so ein bisschen gelacht. Das war, weil ich dachte, wolltest sagen, dass es ein brachiales Spiel war. Da musste ich ein bisschen lachen.
Aber wieso, hast du es gesehen?
Die Stimmung, ich habe Ausschnitte halber habe ich gesehen.
War ein super Spiel. Es ist jetzt nur ein Tor gefallen, aber also...
Nein, es sind mehrere Tore gefallen.
Die alle aberkannt wurden, zu Unrecht.
Und zu Unrecht aberkannt, ja.
Der Schiri hat wirklich sein Bestes gegeben, um für Pauli den Aufstieg perfekt zu machen, aber nicht mit dem HSV. Sie haben dagegen gehalten und haben hochverdient das Derby für sich entschieden. Und es war wirklich ein aufregendes Erlebnis. Ich war fix und fertig danach, Mann. Ich habe die ganze Zeit mitgegrölt. Ich war so aufgeregt und so nervös. Und als dann der Treffer endlich gezählt hat von Robert Glatzel, das war so eine Erleichterung. Die ganze Freude wurde rausgeschrien, gemeinsam mit meinen Freundinnen und Freunden im Stadion. Es war wirklich großartig.
Hilft dem HSV jetzt aber auch nicht langfristig, ne?
Langfristig. Man muss auch mal in dem Moment leben, ne?
Ja. Ne, das ist schön. Ist wahrscheinlich auch besser, dass die gewonnen haben. Oder wie das eskaliert wäre, wenn da St.
Was Pauli... Was natürlich ist es besser, dass die gewonnen haben. Muss man ja auch ganz, also rein sportlich und auch zwischenmenschlich in jeder Hinsicht ist es die bessere Option.
Ja, es wäre schon historisch gewesen, wenn St. Pauli da den Aufstieg im HSV-Stadion klar gemacht hätte, aber ich glaube, es wäre eine ziemliche Eskalation gewesen.
Wäre eigentlich das Beste für beide gewesen, ne? Muss man sagen, weil das hätte bedeutet...
Also doch jetzt.
Naja, wenn Düsseldorf ein Parallelspiel verloren hätte, wäre Pauli trotz HSV-Sieg aufgestiegen. Das wäre für den HSV aber gut gewesen, weil dann wären sie dichter an Düsseldorf rangerückt auf Tabellenplatz 3.
Ach so, meinst du, okay.
Also eigentlich das Idealszenario wäre, HSV gewinnt und Pauli steigt auf. Deswegen war mir dieses Pauli-Aufstiegsthema war mir eigentlich egal. Hauptsache, der HSV gewinnt das Spiel. Und das haben sie auch gemacht. Sie sind auch die bessere Mannschaft, hat man da gesehen. Sie sind die bessere Mannschaft. Haben halt zu viele Punkte liegen lassen, da auch mal gegen Osnabrück und gegen so Vereine, die da eigentlich um Abstieg kämpfen. Schade drum, aber wer weiß, vielleicht klappt es noch im Relegationsplatz. Ansonsten wird nächste Saison attackiert mit Steffen Baumgart, unserem Coach.
Wie sind die Chancen?
Dass es dieses Jahr noch klappt?
Dass es dieses Jahr noch klappt?
Sehr gering. Düsseldorf dürfte von den letzten zwei Spielen keins gewinnen, muss sogar eins verlieren und wir müssen beide Spiele gewinnen.
Das klingt jetzt ja nicht komplett unrealistisch, aber...
Nicht komplett unrealistisch. Düsseldorf muss auch noch gegen Tabellenführer Kiel ran, wo sie wahrscheinlich schon Punkte liegen lassen könnten. So, dann kommt es auf den letzten Spieltag drauf an, aber sie sind da schon deutlich in der Favoritenposition.
Wie fühlst du dich jetzt, dass ihr der Dino der zweiten Liga seid?
Das mache ich mir keine Gedanken zu, ehrlich gesagt. Okay. Es ist geschmeidiger Zweitliga-Fußball, den man seit Jahren beim HSV sieht. Konstant dritter oder vierter Platz über jetzt 6 Saisons zweite Liga, das muss man auch erstmal schaffen. Jedes Jahr um Aufstieg mitgekämpft, jedes Jahr die Siege eingefahren, ein nach dem anderen. Zwischendurch Rückschläge hingenommen, trotzdem wieder aufgestanden. Ich sehe das rundum positiv.
Schön, dass du da deinen Optimismus behältst.
Und nächstes Jahr geht's hoch.
Ja, ich dachte jetzt habt ihr so... Seid ihr so ein stolzer Zweitliga-Verein, dann kann das doch auch dabei bleiben, oder?
Nö, man kann ja ein stolzer Zweitliga-Verein sein und dann halt nächstes Jahr ein stolzer Erstliga-Verein wieder sein, ne?
Okay.
Das eine schließt das andere ja nicht aus, wenn Pauli dann wieder runtergeht in die zweite.
Ja, würdest du das St. Pauli wünschen?
Auf jeden Fall, Mann, ich wünsche denen alles schlecht. Ich hätte denen gewünscht, dass die in die dritte absteigen, natürlich, logisch. wenn man sich diesen Fabian Hürzeler anguckt, ne, den Wer Trainer, ist das? Der Trainer, okay. Ein ekelhafter, unsympathischer Mensch, sondergleichen, muss man, ein guter Trainer, fairerweise, Respekt geht raus, er hat die Mannschaft wirklich sehr, sehr erfolgreich gemacht und über die Saison gesehen, leider konstanter, gute Ergebnisse eingefahren als der HSV, aber sehr, sehr unsympathisch.
Das macht ihn unsympathisch oder einfach?
Ach, der hat so einen Psychoblick, Mann. Also, wenn der in diesen Pressekonferenzen immer mit diesem starren Psychoblick und dann hat er auch so komische Psychotricks, dass er zum Beispiel, die Pauli ist ja die einzige Mannschaft, die sich immer in der Hälfte, beim Warmmachen in der Hälfte des Gegners warm macht, was wahrscheinlich auch irgendwie schon so eine Masche ist, um da...
Dann machen sich beide Mannschaften in einer Hälfte warm?
Naja, sie machen sich auch schon in ihrer Hälfte warm, aber sie machen immer absichtlich so Läufe in die Übungen der Gegner rein, auf die andere Seite, um einfach so ein bisschen zu verwirren und Unruhe zu stiften. Und HSV hat das nicht auf sich sitzen lassen. Sie sind direkt mit breiter Brust, sind sie hingegangen, haben schon die Rudelbildung vor im Anpfiff gemacht, haben gesagt, ey, verpisst euch hier aus unserer Hälfte.
Ja.
Und da haben sie direkt ein Statement gesetzt, dass sie endlich mal eine Mannschaft das nicht hat mit sich machen lassen.
Ja.
Und dann waren sie auch eingeschüchtert fürs Spiel.
Oh, ich finde, das ist eigentlich das Beste am Fußball, Rudelbildung.
Ja, da muss sich der Fußball viel vom Eishockey abschauen, ne? Mhm. Da wird sich ja wirklich noch richtig auf die Fresse gehauen. Brian Shankman wäre mein nächstes Thema auf der Liste.
Stark.
Brian Shankman, hast du mitbekommen, ist so ein bisschen so ein Meme geworden. Ich habe es heute bei LinkedIn gesehen. Er ist Owner von Superseller. Das ist ein Unternehmen, er ist da scheinbar der Owner und Geschäftsführer. Get Meetings with Qualified Leads ist der Slogan. Und er hat bei LinkedIn, also LinkedIn ist ja eine tolle Plattform, wo man wirklich wichtigen Content bekommt und wo auch Entscheider und Leute aus der Wirtschaft mal ganz persönliche Momente teilen.
Den größten deutschen Kanal hat ja hier Frank Thelen.
Frank Thelen. Patrick Abra war auch immer lange Zeit einer der größten deutschen Kanäle, war mein ehemaliger Geschäftsführer damals bei Good Game Studios. Der hatte sich aber nur die ganzen Likes gekauft und dann waren immer so Rankings rausgekommen. Das sind die größten LinkedIn-Influencer in Deutschland. Und dann war Frank Thelen, Maschmeyer, Thomas Müller war immer dabei, also alles so bekannte Leute. Schöne Grüße an die drei. Und dann kam immer Patrick Abra mit rein, mit seinen gekauften Likes bei LinkedIn. Und dann hat er immer so anbiedernd hat er den anderen dann gratuliert. Ah, nice, dass du auch mit im Ranking bist, genauso wie ich. Mehr oder weniger war so die Tonalität. Und er hat auch lange Zeit den größten Twitter-Account Deutschlands mit so einmal wöchentlichen Glückskeks-Sprüchen. Aber ich glaube mittlerweile nicht mehr der größte.
Einmal pro Woche einen Glückskeks-Spruch raushauen ist auch wirklich ein starker Effort, ja, den er da geleistet hat.
Ja, zu Recht der größte Account. Naja, Brian Shankman hat also dieses ganze LinkedIn-Bullshit-Game nochmal auf die Spitze getrieben. Und zwar hat er ganz emotional so ein Foto gepostet von sich, wie er am Strand seiner Verlobten oder seiner Freundin einen Heiratsantrag macht. Und dann hat er dazu geschrieben, ich lese jetzt nicht den ganzen Text vor, aber man wird schnell verstehen, in welche Richtung es geht. I propose to my girlfriend this weekend. Here's what it taught me about B2B sales. First, prospecting. Not every prospect or partner will be the right fit. Identifying the right fit takes time. You can't be afraid of saying no. Bla bla bla. Discovery. Doing deep discovery is critical. Getting happy ears after a positive first date is easy, but you must continue to dig to understand the long-term fit. Und sowas, dass er da quasi sein Engagement, was ein paar Tage her ist, direkt dann heranzieht, um das auf sein Sales-Business anzuwenden.
Ja, hast du gut getroffen, auf jeden Fall das Bullshit-Game aufs nächste Level gebracht. Das ist
auch ein bisschen viral gegangen. Die Leute, also bei sehr vielen von diesen Bullshit-Posts nehmen die Leute das ja noch ernst und reagieren da irgendwie positiv drauf, aber da haben die Leute auch gedacht, Alter, Junge, du übertreibst es komplett und ist so ein bisschen so ein Meme geworden.
Aber schön, dass er so in seinem Engagement-Post als erstes dieses Prospecting, damit sagt er ja eigentlich, ich habe schon richtig viel rumgebumst.
Ja,
so, das ist irgendwie auch, das so als erste Assoziation zu seiner Verlobung zu schreiben, das finde ich auf jeden Fall aller Ehren wert.
Brian Shankman, Alter. Schöne Grüße gehen raus an den Jungen.
Ja. Aber eigentlich, ja, ist jetzt die Frage, ob er das, weil wenn er es mit so einem zwinkernden Auge, sag ich mal, gemacht hat, dann ist es eigentlich schon ein guter Joke, aber dafür klingt es dann wiederum zu ernst.
Ja, es wirkt auf jeden Fall nicht nach Zwinkern im Auge.
Mhm.
Und hat tausende Kommentare, die sich sehr, sehr witzig sind. Macht auf jeden Fall Sinn, sich da mal durch die Kommentarspalte zu klicken. Was ich mich dann gefragt habe, ob das dann positive Publicity ist für seinen Account. So nach dem Motto, every press is good press. Oder ob es einfach nur richtig peinlich ist für ihn.
Das ist jetzt die Frage, was er erreichen will, ne? Also ich glaube, grundsätzlich auf Social-Media-Game-Ebene ist es 100% positiv, wenn er da so einen Viral-Post hat, weil, ja, das klingt jetzt nicht nach etwas, weswegen man ihm entfolgen sollte. So, das wäre halt so ein Schild, das wäre ja das Einzige, was sozusagen aus der Sicht negativ sein könnte, wenn ihm viele Leute entfolgen. So, aber wenn man so den viralen Post des Tages, der Woche, des Monats liefert, dann wird man ja keine Follower verlieren, sondern Follower dazugewinnen in der Regel. Also vielleicht klicken ein paar auf Entfolgen, aber generell wollen die Leute ja auf der Plattform sein, bei den Sachen, wo was abgeht, wo die witzigen Kommentare stehen, worüber alle reden.
Ja, aber wenn dein Job ist, Sales zu generieren und irgendwie B2B-Kunden für dein Produkt zu überzeugen.
Was für Produkte hat er denn?
Keine Ahnung, weiß ich nicht. Habe ich mir nicht genau angeguckt. Superseller, also wird irgendwie eine Sales-Geschichte sein. Get meetings with qualified leads. Was weiß ich.
Was genau, also er vermittelt einfach Leute, Kontakte.
Ja, vielleicht, ja.
Ja, genau. Dafür glaube ich, ist das grundlegend positiv, oder? Wenn irgendjemand schon mal von dir gehört hat.
Ja, vielleicht ist er auch wirklich genial und hat das kalkuliert.
Ja, zumal Reichweite ist eine der wichtigsten Rohstoffe der heutigen Zeit, ne? Von dem her, könnt ihr jetzt alle auch mal bei uns bei Instagram vorbeischauen und mal sehen, was da für eine Reichweite generiert wird. Da werdet ihr aber aus den Socken fallen und auch Brian Shankman kann sich da nochmal eine Scheibe von abschneiden.
Ja, leider ist das ein Trauerspiel. Muslim Interaktiv war ja die große vermeintlich radikal-islamistische Demo am 28.04. in Hamburg.
Ja.
Und da habe ich mir mal so Gedanken zugemacht. Du hast ja vor zwei Folgen mal das Thema Diskursverschiebung angesprochen, ne?
Ja.
Und ich fand es erstaunlich, was das für riesige Wellen geschlagen hat, ne? Und wie viele Medien dazu berichtet haben. Und jeder Politiker fühlte sich gezwungen, irgendein Statement dazu abzugeben, dass das Konsequenzen haben muss und sowas dürfte es in Deutschland nicht geben.
Mhm,
und
so. Kannst du kurz mal zusammenfassen, wer der Veranstalter und was das so das Ziel war? Also war es eine Pro-Palästina-Demo?
Also es war eine Demonstration von diesem Verein Muslim Interaktiv, der vermeintlich islamistisch ist, aber genau kenne ich mich mit dem Verein nicht aus. Es gab sehr viele Free Gaza-Plakate, die hochgehalten wurden, aber teilweise auch Plakate wie Kalifat ist eine Lösung.
In Hamburg war das oder deutschlandweit?
In Hamburg, es war nur in Hamburg, ein Tag. Und es wurde als demokratiefeindlich eingeschätzt.
Ja, also ich habe es am Rande mitbekommen, weil ich mir diese Hart aber Fair-Folge, wo eine Inisa Amani zu Gast war auch und noch sogar Sarah Wagenknecht und da hab ich das gesehen und Inisa Amani zum Beispiel hat die Demo schon meiner Meinung nach verurteilt da ziemlich.
Ja, ich glaube, jeder verurteilt diese Demo.
Okay, weil du jetzt so vermeintlich und
ja,
so.
Ja, weil ich mich mit diesem Verein nicht im Detail auseinandergesetzt habe, deswegen will ich da nicht mich nur auf die Zweitquellen berufen, die. Also ich habe nur durch die Medienberichterstattung mitbekommen und habe selber mich mit diesem Verein Muslim Interaktiv nicht so intensiv beschäftigt.
Und weißt du noch als letzte Info, wie viele Leute da waren?
Das ist nämlich genau mein Punkt. 1000 Leute waren da.
Ah, okay.
Ja. Also insgesamt 1000 Leute waren da. Laut Google gab es zuletzt erschienen 1030 Newsartikel dazu. Also pro Protestanten gab es mehr als einen Newsartikel.
Ja.
Jeder entscheidende Politiker, wirklich jeder hat da ein Statement zu abgegeben, inklusive unser Bundeskanzler Olaf Scholz, der sagt...
Das ist ja eine Besonderheit.
Er hat persönlich ein Statement abgegeben und hat gesagt, da müssen wir mit aller Macht der Demokratie müssen wir dagegen angehen.
Ah, auf Twitter, einen Tweet hat er wahrscheinlich abgesetzt.
Nee, ich glaube, er hat tatsächlich ein... im Interview wurde er danach gefragt.
Okay.
Und er sagte, mit aller Konsequenz müsse man dagegen angehen. Die AfD ist natürlich mit allen ihren Leuten drauf aufgesprungen und Alice Weidel hat eine Wende um 180 Grad in der Migrationspolitik gefordert und so weiter. Jens Spahn hat da ein Statement zu abgegeben.
Dass Alice Weidel das sagt, die ist ja sonst immer da sehr liberal bei dem Thema.
Ja, genau. Und es sind halt 1000 Leute gewesen. Ne? Mach ja sein, dass das Demokratiefeinde sind. Mach ja sein, dass das, was sie da predigen, nicht unterstützenswert ist. Aber es ist nicht den Diskurs in diesem Umfang wert, meines Erachtens. Ich habe parallel, um dann mal, vielleicht hinkt der Vergleich ein bisschen, aber so um das mal plakativ darzustellen, 2 Tage davor, am 26.04., hat in der Regionalliga West, hat der FC Gütersloh gegen Schalke 2 gespielt. 1560 Zuschauer. 5. gegen 13. Regionalliga West. Schalke 2 hat 1-3 gewonnen. 6 Newsartikel bei Google.
Was ist deine Meinung zu diesem Fußballergebnis, Olaf Scholz, fragt man sich, oder?
Kein Statement.
Äußer dich.
Kein Statement
äußer
dich. Von Olaf Scholz. 560 Leute mehr sind bei Gütersloh gewesen.
Ja.
Und das ist, finde ich, klar, Gütersloh gegen Schalke ist jetzt vielleicht nicht weniger prekär aus einer Demokratieperspektive oder so, aber das interessiert mehr Leute, also mehr Leute machen sich aktiv dafür stark, als für diese vermeintlich islamistische Demonstration so. Also da merkt man mal, wie Rechte das geschafft haben, ihre Themen in den Fokus des Diskurses zu platzieren. Fand ich auf jeden Fall erstaunlich. Und also es gibt ja 2 Möglichkeiten. Entweder weniger Relevanz geben diesem Muslim-Interaktivverein oder mehr Power für den FC Gütersloh. Wenn mir beides
ist
recht.
Klar, weiß ich, was die Antwort ist.
Was würdest du sagen?
FC Gütersloh for life.
Ja. Ja, ich habe jetzt weitestgehend mein Pulver verschossen. Ich könnte jetzt nochmal FC Bayern Trainerdiskussion aufmachen, aber können wir auch bleiben lassen.
Ja, da habe ich viele Memes zu gesehen, ne? Weiß ich nicht. Und vor allem weiß man nicht, wir sind jetzt ja am Montag, wir kommen Sonntag raus. Man weiß nicht, was sich bis dahin noch tun wird.
Vielleicht werden sie bis dahin jemanden verpflichten. Ich würde ja empfehlen, den ehemaligen HSV-Trainer Tim Walter. Ist ja vor kurzem entlassen worden. Und der ist frei. Kommt, glaube ich, aus München, hat auch irgendwie im Amateur-Jugendbereich eine FC Bayern-Vergangenheit. Das ist euer Mann. Und dann nächstes Jahr mal so ein geschmeidiger 9. Platz in der Bundesliga. Das wünsche ich den Bayern.
Was war mit Zidane? War doch zwischendurch im Gespräch.
Ja, er hat jetzt im Rahmen vom Formel-1-Rennen in Miami, wurde er darauf angesprochen, hat er gesagt, nee, er drückt auf jeden Fall Real die Daumen beim Halbfinal-Champions-League-Spiel gegen die Bayern. Und das wurde auch schon als Absage interpretiert. Außerdem kann er weder Englisch noch Deutsch, was jetzt auch nicht unbedingt hilfreich ist für einen Trainerjob in Deutschland.
Ach krass, aber kann er Spanisch?
Ja.
Ah, okay.
Naja, der hat ja beide Teile seiner Karriere in Spanien bei Real gespielt.
Ja, es wäre auch so Quatsch von ihm. Also was soll er bei Bayern München?
Ich glaube, es geht bergab mit den Bayern. Wie gesagt, meine Prognose für nächstes Jahr ist eine steile These, aber meine Prognose ist Platz 9.
Ja, wäre auf jeden Fall mal eine Zäsur. Uli Hoeneß würde das wahrscheinlich anders sehen jetzt, wenn er hier wäre.
Der weiß, vielleicht insgeheim freut er sich, glaube ich, dass die abkacken, seitdem er nicht mehr in Verantwortung ist. Er ist so ein Egomane. Und jetzt stellt er sich doch auch immer hin in irgendwelchen komischen Talkrunden, für die er bezahlt wird und lästert über den Trainer und lästert über die Mannschaft und so, obwohl er gleichzeitig noch im Aufsichtsrat sitzt. Also ich habe das Gefühl, dass er versucht, das alles so zu drehen, dass so die Message ist, siehst du mal, seitdem ich nicht mehr da bin, geht es alles den Bach runter.
Seitdem ich im Knast war.
Ja, naja, danach kam er ja nochmal zurück und wurde Trippelsieger als Präsident, fairerweise.
Ja, aber meinst du nicht, er zieht immer noch die Fäden im Hintergrund?
Vielleicht zu viel, ja, könnte sein.
Zu viel, wie? Aber achso, dass er boykottiert heimlich.
Ja, auf jeden Fall sorgt er dafür Unruhe, indem er zum Beispiel vor einem Champions-League-Halbfinale behauptet, dass der aktuelle Trainer die Jugend nicht fördern würde und immer nur gemachte Stars pushen würde. Was jetzt auch nicht unbedingt hilfreich ist, wenn man im Sinne der Mannschaft handeln möchte.
Naja, es ist ja eh der Trainer Ist ja eh auf dem absteigenden Ast.
Ja, aber man steht ja nun mal noch im Halbfinale der Champions League. Da will man doch sagen, okay, wir gemeinsam, keine Querelen, keine Störgeräusche. Wir pushen uns jetzt zum Champions League-Sieg und dann nächste Saison ist nächste Saison. Wäre mein Ansatz.
Ja. Alles klar, wollen wir dann zur Europawahl gehen?
Yes, heute stellen wir euch die Spitzenkandidatin der SPD vor. Und zwar ist das keine geringere als US-Rap-Superstar Cardi B. Weltweit 130 Millionen Tonträger verkauft. War auch mit Quavo mal lange Zeit zusammen. Ich glaube, es war so eine Off-On-Off-Beziehung. Quavo von den Migos. Hat etliche Hits rausgehauen. Und geht jetzt an den Start für die SPD bei der Europawahl.
Ja, es ist auf jeden Fall stark, dass sie neben ihrer doch erfolgreichen Karriere, und sie war ja auch Stripperin früher mal gewesen,
stimmt,
ne,
vor, ja, ihrer, stimmt, vor ihrer Karriere. Auch ungewöhnlich, dass man da den Bogen spannt zur Politikerkarriere
später. Ja, alles parallel gelaufen war sie in der SPD. Wenn sich Katharina Barley nochmal einen Künstlernamen sucht, hat sie eigentlich ein Problem, weil dann der naheliegendste Name Cardi B schon weg wäre.
Ist schon belegt, ja. Ehemalige Bundesministerin, ne? 3 Ministerämter hatte sie schon inne, also wirklich mal eine prominente Politikerin. Bisher haben wir 2 vorgestellt, die eher aus dem Hintergrund kommen. Sie war Familienministerin, Arbeitsministerin, war sie auch mal temporär, als die Andrea Nahles damals zurückgetreten ist. Und Justizministerin zuletzt, seit 2019 ist sie im Europäischen Parlament für die SPD und ist da eine von 14, sage und schreibe 14 Vizepräsidentinnen.
Ach, gibt es aus mehreren Ländern Vizepräsidenten?
Ja, gibt ganz viele. Frag mich nicht, wonach das gewählt wird. Aber es ist ja Vizepräsident des Europäischen Parlaments, ne? Also ist jetzt nicht Vizepräsidentin der EU-Kommission. Früher war das in EU auch der Schulz, der später SPD-Kanzlerkandidat war. Der war ja auch Präsident des Europäischen Parlaments. Also quasi ein Vorsitzender für die Sitzung im Plenarsaal.
Also sie ist gar nicht Vize von Ursula von der Leyen.
Nee. Vom EU-Parlament ist sie die Vize.
Ah, okay. Das hätte ich auch nicht. Hätte ich auch nicht gewusst.
Keine Ahnung, warum die 14 brauchen, ehrlich gesagt, aber irgendeinen Sinn wird es haben. Ja, sie ist auf jeden Fall Europäerin durch und durch, halb Britin, halb Deutsche, hat in Paris studiert, ist jetzt in Brüssel im Europäischen Parlament, spricht, soweit ich weiß, auch fließend Französisch.
Ist mit einem Niederländer verheiratet.
Stimmt, und war auch mal mit einem Spanier verheiratet, also ihre Kinder sind halb Spanier. Also sie ist umtriebig in der Europäischen Union, könnte man sagen, auch wenn die Briten natürlich nicht mehr dabei sind.
Mhm. Ja, ich habe mir auch so ein bisschen Content von ihr reingezogen und dann habe ich mich auch nochmal gefragt, wir haben ja letzte Woche so viel kritisiert, dass die Terry Reinke von den Grünen, dass die so wenig bisher in der Öffentlichkeit Wahlkampf gemacht hat. Ich muss sagen, Katharina Barley, sie hat jetzt auch nicht so, ist jetzt auch nicht so mega viel in Erscheinung getreten. Also ich habe da jetzt auch nicht so viele Interviews oder so mit ihr gefunden. Und allerdings hat sie natürlich schon durch ihre bereits vorhandene Prominenz ist sie schon immer mal wieder im Gespräch gewesen. Unter anderem als Donald Trump vor einigen Monaten dieses Statement zur NATO gemacht hat, wo er gesagt hatte, dass er bei diesem Atomschutz, den ja aktuell die USA für die NATO bereithält sozusagen, dass er da genauer darauf schauen wird, was denn die einzelnen Mitgliedstaaten für einen Militäretat bereitstellen. Und wenn das unter diesem NATO 2% Limit liegt, 2% des Bruttoinlandsprodukts liegt, dass er da dann den Schutz für die Länder aufkündigen will. Und das hat dann zu einiger Aufruhr in der Öffentlichkeit geführt und unter anderem zur Diskussion darüber, ob nicht die EU eigene Atomwaffen braucht. Bis jetzt gibt es ja in Europa, soweit ich weiß, nur in Frankreich und in Großbritannien Atomwaffen.
Und in Deutschland.
Ja, aber Deutschland hat ja keine eigenen. Deutschland, ja,
amerikanische
sind in Deutschland stationiert. Und da hatte dann unter anderem auch Christian Lindner und Katharina Barley haben sich da geäußert, dass sie das nicht ausschließen würden, europäische Atomwaffen zu bauen.
Und da hat sie Gegenwind bekommen, vor allem auch aus der eigenen Partei, ne?
Ja.
Muss man sagen, es ist generell eine Position von ihr, dass sie sehr konsequent, gerade was jetzt die neuen Sicherheits- politischen Herausforderungen angeht, sehr konsequent auch für Waffenlieferungen an die Ukraine sich stark macht. Sie wollte zum Beispiel auch diese Taurus-Marschflugkörper liefern, wo ja ihr Parteigenosse Olaf Scholz, unser Bundeskanzler, partout dagegen ist. Also sie ist auch bereit, mit ihrer eigenen Partei zu brechen, beziehungsweise da eine andere Position einzunehmen, wenn sie der Meinung ist, dass es besser ist.
Ja, ihr langfristiges Ziel ist eine gemeinsame europäische Armee. Ja, ich fand das interessant bei dieser Atomwaffendiskussion. Da wurde gesagt, dass die französischen Atomwaffen reichen nicht aus als Abschreckung, um ganz Europa zu schützen. Das heißt, und da habe ich mich gefragt, was soll das, also was, wie rechnet man das aus quasi? Wenn man jetzt den Fall nimmt, dass die wahrscheinlich gerade größte Gefahr, von der zumindest alle ausgehen, geht ja aus Russland aus. Wenn man jetzt den absolut hypothetischen Fall nimmt, Moskau attackiert mit einer Atombombe Deutschland, dann ist die Aussage ja sozusagen, der Atomschutz von Frankreich reicht nicht dafür aus, um Deutschland zu schützen. Aber es ist ja nur Abschreckungsatomwaffen. Also wie soll man das ausrechnen? So, Moskau würde sich nur davon abschrecken lassen, wenn Frankreich die ganze Welt mit Atombomben zerstören könnte. Wenn Frankreich nur damit drohen würde, halb Russland zu zerstören, dann würde das Putin überhaupt nicht abschrecken, Deutschland zu attackieren. Das halte ich schon mal für richtigen Quatsch.
Ja, ja, natürlich, aber trotzdem ist es ja so, in der Verhandlungsposition macht das Europa aktuell sehr viel schwächer, dadurch, dass Putin immer mit diesem möglichen Nukleareinsatz droht und auch jetzt ja aktuell wieder Nuklearübungen an der Grenze zur Ukraine durchführt, war ja gerade heute in den Medien. Und da hat Europa nicht die Möglichkeit, gegen anzukommen, was vielleicht auch gut ist.
Nein, sie also haben ja Atomwaffen.
Ja, aber das scheint nicht so in dem Rahmen zu sein, dass man es als Drohmittel einsetzen kann, was auch immer das konkret bedeutet.
Ja, eben, was bedeutet das? Sie haben Atomwaffen und die schießen sie ab. Also das kann ja nur darum gehen, wie viel Gebiet von Russland sie sozusagen mit Atomwaffen zerstören könnten und was soll da die Abschreckungsmenge sein? Also
ja, und vielleicht ist es auch nicht allein quasi, sondern das sind französische Atombomben. Wenn es eine gemeinsame ist, würde ja keine gemeinsame europäische Entscheidung geben, zu sagen, okay, wir feuern jetzt die französischen Atombomben ab, wahrscheinlich.
Ja.
Aber der ideale Ansatz ist natürlich atomare Abrüstung, Sportsfreunde. Also meine Idee wäre nicht, jetzt noch weiter Atombomben zu bauen. Ne? Das war von Grund auf schon eine schlechte Idee, überhaupt damit anzufangen, Atombomben zu bauen.
Ja. Ich fühle mich auch nicht sicherer, wenn wir hier Atombomben haben, ehrlich gesagt.
Nee, das stimmt. Der Hintergedanke ist natürlich, dass sie möchte ein stärkeres, gemeinschaftliches und unabhängiges, demokratisches Europa.
Mhm.
Und da ist schon ein Problem, dass wir eine sehr starke Abhängigkeit von Amerika haben, vor allem militärisch, und dass die NATO fast komplett von den USA finanziert wird.
Vermeintlich haben wir eine Abhängigkeit von Amerika, aber es ist ja auch nur
natürlich, wenn Ukraine zahlt doch alles Amerika. Zu, weiß ich nicht, Prozentzahl ist jetzt geschätzt, 80%, sage ich mal, von den Militärausgaben, die da hingegangen sind. Kommt doch von Amerika. Ukraine würde gar nicht mehr existieren ohne Amerika. Und die sind viel weiter weg als wir, weil Europa ist nicht handlungsfähig.
Also, erstmal geht es ja um, habe ich ja gesagt, wir sind ja nicht in die Ukraine, sage ich mal. Ist Deutschland abhängig von der, ob Deutschland militärisch abhängig von der USA ist, ist einfach Theorie. Das ist, sind wir abhängig von, aktuell sind wir von niemandem militärisch abhängig, weil hier Gott sei Dank kein Krieg herrscht.
Ja, aber der wäre ja hier. Also zumindest das Risiko wäre sehr, sehr groß. Also
es ist theoretisch, es wäre, wie du sagst.
Ja, okay, theoretisch, aber um eine extrem große militärische Gefahr in Europa bis dato in Grenzen halten zu können, einigermaßen, brauchten wir die Unterstützung der Amerikaner.
Theoretisch, wie gesagt.
Wieso
theoretisch?
Praktisch, das ist maximal Praxis. Maximale Praxis, das hat doch mit Theorie nichts zu tun.
Wir haben noch keinen Krieg hier. Also wir brauchen gerade im Moment Gott sei Dank kein Militär und keine militärische Unterstützung aus der USA.
Doch, um eine Gefahr abzuwenden, oder nicht?
Auf jeden Fall, also ich würde jetzt auch nicht dafür plädieren, dass die USA im Alleingang ihre Atombomben abbaut. Nichtsdestotrotz.
Alle sollen gemeinsam abbauen, Mann. Ihr Wichser, Mann, warum habt ihr diese scheiß Atombomben?
Ja, aber da kriegt man weder die USA noch die noch Russland mit an einem Tisch, muss man
nee,
sagen.
Leider
auch
nicht.
Also da muss man auch beide, kann man auch beide über einen Kamm scheren.
Ja, die einzigen, die mit den Atombomben, die sie schon gedroppt haben, sind natürlich die Amis, das muss man auch fairerweise sagen, ne?
Ja.
Naja. Was hat das alles mit Katharina Barley zu tun? Sie sind ein bisschen abgeschweift.
Sie würde gerne. Ich weiß nicht, ob sie es gerne machen würde. Ich weiß nicht den genauen.
Sie hat das
auf jeden Fall in Erwägung
sie
gezogen.
Sie hatte das in den Diskurs gebracht und sie hat auch die Marschflugkörper für die Ukraine gefordert. Also sie ist generell eher für militärische Aufrüstung, muss man schon sagen, im Sinne einer unabhängigen, starken Europäischen Union, in der sie sich extrem für Demokratie stark macht, sich sehr lautstark gegen Antidemokraten, wie zum Beispiel den ungarischen Präsidenten, auflehnt, sich extrem gegen Rechtsextremismus und rechte Tendenzen in der Europäischen Union stark macht. Und im Grundsatz, glaube ich, schon eine gesunde und demokratische Europäische Union sich vorstellt, teilweise vielleicht mit Forderungen, die riskant sind zumindest und vielleicht auch nicht unbedingt förderlich.
Mhm.
Geht dein Vote, an wen geht dein Vote raus? Aber machen wir vielleicht am Ende, ne? Wenn wir alle besprochen haben.
Sagen willst du sagen, wen du willst? Ich weiß, also ich kann nicht, ich glaube, ich kann kein SPD wählen. Ich weiß nicht. Olaf Scholz sie macht mit Olaf Scholz, da sitzt sie in einem Werbespot und das macht eigentlich jeden Politiker. Also wie will man jemanden wählen, der mit Olaf Scholz Werbung macht?
Naja,
also wie soll das gehen?
Ja,
okay. Wie will man so einem Menschen vertrauen?
Naja, Olaf Scholz ist jetzt halt auch kein Maximilian Krah, ne? Oder kein Alice Weidel. Olaf Scholz
ja,
ist auch ist sicherlich
auch absolutes No-Go.
Ja, man muss ja gucken, was die Alternativen sind, ne?
Ja, gibt hoffentlich noch andere. Okay. Da würde ich eher Terry Reinke wählen als Katharina Barley.
Nee, da würde ich eher Katharina Barley wählen im Vergleich. Aber ich bin mir noch nicht sicher. Ich würde aktuell dazu.
Weil du Katharina Barley mehr Potenzial zutraust.
Ja, ich glaube, dass die mehr Impact hat.
Sie hat halt mehr negative Seiten, weil Terry Reinke hat quasi nichts Negatives, außer was man jetzt generell ihrer Partei vorwerfen kann,
weil
sie zu wenig sich geäußert hat bisher. Also sie hat es gibt in der Öffentlichkeit einfach wenig, woran man sich an ihr reiben kann im Vergleich zu Katharina Barley.
Ich glaube, Barley, ich nehme ihr ab, dass sie sich ehrlich für gute Sachen einsetzt und dass sie aus Überzeugung Politikerin geworden ist, um was im positiven Sinne zu verändern.
Und dieses Atombomben-Shit, geht auch in eine falsche Richtung. Also
das geht in eine falsche Richtung. Das geht in eine falsche Richtung, auf jeden Fall. Aber das ist ja eh nicht ein Szenario, was sie jetzt konkret umsetzen wird. Ich glaube, das, was sie umsetzen kann, da würde sie sich, glaube ich, viel für Sachen einsetzen, wo ich auch hinterstehe.
Ja, ich muss sagen, europäische Armee oder deutsche Armee ist mir eigentlich jetzt...
Europäisch ist besser, viel besser, weil das nicht... nationale Armeen haben immer das Problem, dass das so Nationalismus schürt, weißt du? Weil dann bist du immer besonders patriotisch. Du bist derjenige, der für dein eigenes Vaterland kämpft. Und dann bist du auch ganz schnell derjenige, der sein eigenes Vaterland geiler findet als andere Vaterländer. Und das, finde ich, ist bei so einer europäischen Armee, das ist natürlich ein sehr utopisches Szenario noch, sehr weit weg, weil das auch mit Sprachbarrieren und so weiter, da gibt es etliche Herausforderungen, aber das wäre da nicht gegeben, weil es wäre ja eher so, dass es für Völkerverständigung steht und für eine gemeinsame Ideologie oder für ein gemeinsames Demokratieverständnis über Landesgrenzen hinweg.
Ist immer noch eine Armee.
Ja, okay, aber das ist dann noch weiter weg zu sagen, wir machen gar keine Armee mehr.
Ja, ich muss auch sagen, also so grundsätzlich, wie du sagst, ist eine Utopie, aber grundsätzlich ist mir das jetzt auch nicht unsympathischer als eine rein deutsche Armee. Ja, und wir können natürlich auch beide schlecht da mitreden, weil wir beide nicht beim Bund waren. So, dann wäre es vielleicht nochmal was anderes.
Ja, das stimmt.
Aber ja, grundsätzlich kann ich dir dabei pflichten.
Wir werden es im Blick behalten. Und werden euch informieren, wenn es dazu Updates gibt.
Alles klar, dann sprechen wir uns nächsten Sonntag wieder.
Bei Fleischer und Glashaus, ciao.
Tschüss.
Glashaus und Fleischer, das wöchentliche Magazin. Fleischer und Glashaus, mein Ticket ins Paradies.